Grenzstraße. Meine Urgroßeltern waren Tabakspinner. Nachdem ihr Lebenstraum ein Fachwerkhaus 1896 errichtet war, mussten sie sofort die meisten Zimmer vermieten, um die entstandene finanzielle Last tragen zu können. Sie selbst bewohnten zusammen mit ihren zwei Töchtern nur drei kleine Räume. Auf einer alten Fotografie sieht man eine für die Größe des Hauses erstaunliche Anzahl von Menschen vor dem Haus stehen oder aus dem Fenster schauen. Alle blicken direkt in die Kamera. Das Haus selbst vermittelt einen alten, verschlissenen Eindruck, obwohl es gerade erst erbaut war. Keine der Personen lächelt. Dieses Haus befindet sich auf der Straßenseite, die noch zu dem Dorf Salza gehört. Salza, durchflossen von dem Flüsschen Salza, wird 802 erstmals erwähnt und am 1. Juli 1950 der Stadt Nordhausen eingemeindet. Die Grenzstraße trennte das Dorf von der Stadt. Als ich Kind war, erzählte man mir, die genaue Grenze verliefe auf der gegenüberliegenden Straßenseite, was ich bis heute nicht nachgeprüft habe. Diese Mitteilung faszinierte mich so, dass ich immer wieder über die Straße ging und sowohl auf einem als auch mit beiden Beinen vom Dorf in die Stadt sprang und wieder zurück. Die Grenzstraße bestand auf der einen Seite aus einer langen Reihe Fachwerkhäuser, darunter die Nummer 6, der Tabakspinner, meinem Elternhaus. Auf der anderen Seite befanden sich einige später errichtete größere Häuser sowie kleinere Feldstücken und Gärten. Gegenüber meinem Elternhaus mündete der sogenannte Feldweg ein. Er war unbefestigt, führte in die Stadt und spuckte in den Sommermonaten, wenn Autos ihn durchquerten oder Böen einfielen, riesige Staubwolken aus. Ungefähr auf seiner Hälfte passierte er eine große windschiefe Scheune, in der ein alter Schimmel hauste, der gelegentlich von seinem ebenfalls weißhaarigen Besitzer, einem Fleischermeister, vor einen klapprigen Wagen gespannt wurde. Es gab ein Gasthaus mit dem Namen Eldorado, das über einen Biergarten verfügte. Tiefe Schlaglöcher übersäten die Straße. Fahrradfahrer mussten Höchstleistungen im Slalom vollbringen, um nicht schlimme Stürze zu riskieren. Zerbröselter Straßenbelag und Schlamm verstopfte die Gullis. Schon bei kleineren Regengüssen kam es zu erheblichen Überschwemmungen der gesamten Straße. Teilweise lief das Wasser unter den Hoftoren hindurch auf die Grundstücke. Diese günstigen Bedingungen ließen meine Freunde und mich zu Spezialisten für den Bau diverser, meist militärischer Holzboote werden. Ein besonderer Wert wurde auf filigrane und originelle Aufbauten gelegt. Bei den Wettfahrten stießen wir die Gefährte kraftvoll an, wobei das schnellste Schiff, welches sich am meisten entfernte, gewann. Schlammige, nackte Füße waren inklusive. Eine Bahnstrecke mit Schranke querte die Straße. Die Strecke war eingleisig, das zweite Gleis den Reparationen nach dem Krieg zum Opfer gefallen. Ich wusste, dass es für die Züge eine Endstation gab, eine Grenze nicht zu überwinden wie die zwischen Dorf und Stadt. Dennoch eilten immer wieder große Dampfloks mit kraftvollem, asthmatischem Fauchen, Gebirge von weißen Wolken ausstoßend dieser Grenze entgegen. Gegenüber unserem Haus befand sich auch eine Kleingartenanlage. In den Gärten gediehen Obstbäume, Blumen, diverse Gemüse. Gras, das nicht gemäht wurde, schoss in die Höhe. Jemand hatte das ausgemusterte Bremserhäuschen eines Güterwaggons aufgestellt, um Harke, Hacke und Spaten darin einschließen zu können. Von unserem Küchenfenster aus konnte man die etwa einen Kilometer entfernte Zigarettenfabrik erblicken. Mit ihrem hohen Schornstein sah sie aus wie ein großes Schiff. Aus den Bordsteinen waren Ecken herausgebrochen. Meine Mutter erklärte mir, dass amerikanische Panzer diese Beschädigungen mit ihren Ketten verursacht hätten. Dabei vertrat meine Mutter die Ansicht, die Soldaten hätten mit Absicht gehandelt, aber ich hielt es für wahrscheinlicher, dass der wirkliche Grund in dem eingeschränkten Sichtfeld der Fahrer bestand. Immerhin schenkten sie meiner Mutter Schokolade. Mutter erzählte mir, wie sie sich bei einem Tieffliegerangriff hinter dem Vertiko versteckte, nachdem sie noch schnell vorher die Gardinen hatte zuziehen können, damit der Pilot sie nicht sehen sollte. Von dem Geräusch, das die Holzschuhe vorbeimarschierender Häftlinge verursachte, wusste meine Mutter auch zu berichten. Alle Gärten verschwanden, Zäune montierte man ab, um sie woanders wieder zu errichten. Das Bremserhäuschen wurde aufgeladen, eines der Häuser gegenüber abgerissen. Einige Zeit blieb es an einem Platz ohne Dach, ohne Fenster und Türen, wie ein Rohbau, der auf seine Fertigstellung wartet. Dann verwandelte es sich in einen Berg Ziegelsteine, der schnell abtransportiert wurde. Es entstanden mehrere Reihen von Garagen, ein Autowaschplatz und aus Fertigteilen Wohnblöcke. Bereits nach kurzer Zeit konnte ich vom Küchenfenster aus sehen, wie Risse über die Betonfassaden krochen. Da war das Eldorado mitsamt seinem Biergarten schon unauffindbar. An der einzigen Stelle der Straße, die keine Löcher aufwies, lernte ich Rollschuh laufen. Da ich Rollschuh mit Metallrädern hatte, verpflichteten mich einige Anwohner mit großem Nachdruck, meine Übungen während der Mittagsruhe einzustellen. Meine Großmutter wurde in diesem Haus geboren und starb darin. Sie wohnte nie woanders, auch reiste sie kaum, niemals sah sie in ihrem Leben das Meer. Meine Mutter wurde auch in diesem Haus geboren. Sie sah zwar mehrfach das Meer, unternahm einige Reisen, blieb aber bis zuletzt nicht Schwimmerin. Zum Sterben musste meine Mutter für ein paar Wochen ausziehen. In manchen Winternächten fiel lautlos ein weißes Tuch über die Straße. Hauchte ich morgens ein Loch in die Eisblumen auf der Fensterscheibe, hatte stets schon jemand auf den Gehweg Asche gestreut. Dann ging ich mit einem Knirschen unter den Schuhsohlen zur Schule.